HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Dieses Geschäft mit Hunden, das ist schon seit geraumer Zeit so. Allerdings hat die Corona-Pandemie diesen Handel mit Welpen noch mal aufblühen lassen, regelrecht.
Was kostet das Hundchen dort im Fenster? Nie habe ich ein schöneres gesehen.
Da wird ein reinrassiger Labrador-Welpe für 4.400 Euro angeboten.
Du hättest doch gern so einen Hund wie ich, einen wunderschönen Hund wie ich.
Der Buster ist offiziell ein Züchterhund, allerdings illegal eingeführt. Dann ist aufgefallen, dass der Buster keine gültigen Impfungen hatte.
Ein kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein.
Und jetzt kommen unglaublich viele Anfragen von Hunden, die schwierig sind, die gebissen haben, die auffällig sind.
Die Sache ist recht kompliziert. Mein Hund hat mich konditioniert.
Geküsst und lieb gehabt und gestreichelt. Und dass man so einen Hund natürlich auch erziehen muss und dass der auch schon wissen muss, wo sein Platz in der Familie ist und dass es immer noch ein Hund ist, das vergessen viele.
Was kostet das Hundchen dort im Fenster? Ach, geben Sie's mir doch schon her.
Also mir tun die Tiere leid, die zahlen den höchsten Preis und irgendwann kommen die ins Tierheim.
Ich will nur den Hund und nicht mehr.
Und dann kommt aber mehr, nämlich ein Lebewesen. Das Fenster ist heute das Netz und die Haustiersehnsucht ist auch heute noch hinreichend bekannt. Die Preise für Welpen steigen ins Unermessliche. Züchter und Tierheime können sich vor Anfragen kaum retten. Und Corona hat die Sehnsucht nach einem tröstenden, lebendigen Kuscheltier noch gesteigert. Doch mittlerweile kommen die ersten unüberlegt gekauften Hunde schon wieder ins Tierheim zurück und mal eben schnell im Internet bestellte Welpen aus dem illegalen Handel noch dazu. Oft ungeimpft, krank oder beides. Sie sind eben doch keine reinen Kuscheltiere, brauchen nicht nur Liebe, sondern auch Zeit, Erziehung und nicht zuletzt verursachen sie Kosten. Der Tierschutz kommt so an seine Grenzen. Ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. Und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Und manche halten fälschlicherweise ein Haustier immer noch für ein gutes Geschenk. Gut gemeint, die dunklen Seiten der Tierliebe haben wir deswegen diese Tagausgabe überschrieben und fragen, wie kann dem illegalen Welpenhandel endlich das Handwerk gelegt werden? Und was brauchen Tierschützer und Tierschützerinnen, um den Tieren in diesen Zeiten wirklich helfen zu können? Über 10 Millionen Hunde leben zurzeit in deutschen Haushalten und es werden immer mehr. Allein in Frankfurt stieg die Zahl der Hunde von 16.660 im Jahr 2015 auf weit über 20.000 Ende August dieses Jahres. Manche kommen vom Züchter für mittlerweile gerne mal mehrere tausend Euro, manche aus dubiosen Geschäften an einer Autobahnraststätte und manche aus dem Tierschutz, einem Tierheim, das berät und begleitet, oder aber auch von Tierschutzorganisationen aus dem Internet. Alle neu angeschafften Tiere sind Überraschungspakete, manche mehr, manche weniger. Im Falle von Kaya, die Susanne Billig bei sich aufgenommen hat, war zweifelsohne mehr Überraschung drin.
Im Alter von 5 Monaten kam sie zu mir. Kaya, leuchtend braune Augen, ausdrucksstarkes Gesicht, noch tapsige Welpenschritte, ein Schäferhund-Mix aus Rumänien. Wird sie sehr groß, fragte ich die Damen vom Hunderettungsverein. Ach was, war die Antwort. Hat sie Verhaltensprobleme, wollte ich wissen. Nein, sie ist lieb, strahlten die Damen. 350 Euro wechselten die Besitzerinnen und Kaya pinkelte auf den Teppichboden. 3 Jahre ist das jetzt her.
So, in der Wohnung geht das jetzt hier schon los, denn ich muss meiner lieben Hündin, die sich hinterm Regal verkriecht, einen Maulkorb aufsetzen. Komm, Kaya, komm da mal raus. Komm mal her. Alles klar. So, das mag sie überhaupt gar nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Pfund Hackfleisch ich all diesen Videos gehorchen, die ich immer schaue. Bei YouTube ich hier schon durch dieses Ding geschoben habe, um sie mit dem Maulkorb zu befreunden, aber sie ist einfach nicht damit befreundet.
Nachdem Kaya ihre erste Scheu verloren hatte, legte sie los. Radfahrer ankläffen, Jogger ankläffen, Autos hinterherrasen, zigmal auf jedem Spaziergang von 0 auf 150. Auf in die Hundeschule, Sitz, Platz, Rückruf üben. Auf dem Hundeplatz war Kaya gelehrig, außerhalb attackierte sie weiter. Allein in Istanbul sollen etwa 150.000 Streuner leben, in Bukarest um die 60.000 und 6 Millionen herrenlose Hunde in ganz Rumänien. Tierschutzorganisationen holen schätzungsweise 100.000 Hunde jährlich nach Deutschland. Auch Caro aus Berlin-Kreuzberg hat solch einen Hund adoptiert.
Der kommt direkt aus Rhodos. Er ist von der Straße aufgegriffen worden, war sehr abgemagert und krank, hatte Ungeziefer im Fell und auch Bisse. Und dann habe ich mich da in Verbindung gesetzt, habe einen Adoptionsvertrag gemacht und habe ihn dann vom Flughafen Leipzig abgeholt.
Der Hund sei kastriert, erzählte ihr die Tierschutzorganisation, und sehr brav. Beides stimmte nicht. Als ich die Rentnerin kennenlernte, waren ihre Hände über und über mit Pflastern bedeckt.
Also er hat mich ziemlich zusammengebissen. In die Füße, in die Hände. Also ich habe oftmals Wunden gehabt, wo ich auch zum Arzt gehen musste. Was einen musste auch genäht werden. Das war schon schlimm. Und zwar meistens eben beim Leineanlegen. Ja? Er hat sich ungern an die Leine legen lassen.
Als Kaya in die Pubertät kam, stattete sie ihre Attacken auf Hunde und Menschen mit größerem Nachdruck aus. Sie knurrte, sie schnappte, sie riss an der Leine, bis mein Schultergelenk krachte und schmerzte. Inzwischen wog sie nicht mehr 10, sondern 25 Kilo und hat mich mehr als einmal zu Boden gerissen, über Wiesen und Gehwege geschleift. Schon seit Monaten mache ich um die Hundespielwiese einen großen Bogen. Es geht einfach nicht mehr. Kaya mischt mit gesträubtem Nackenhaar alle auf, trotz Hundeschulkursen, Einzeltrainingsstunden, Schleppleinenübungen, Begrenzungen, Belohnungen, klaren Ansprachen, Klickertrainings und Leckerli. Ein paar treue Seelen verabreden sich manchmal noch zu Spaziergängen mit uns und teilen für eine Stunde unsere Dramen. Sarah mit dem munteren Tito zum Beispiel.
Der ist aber nicht aus dem Tierschutz.
Nee, woher?
Nee, der ist aus Pankow einfach.
Und du hast keine Probleme?
Nee, mit Aggression nicht, nö.
Hat er schon mal irgendwie gegen jemand geknurrt oder gebissen?
Nein, noch nie.
Ach, ist das gut, du Glückliche.
Nachdem Kaya einen Jogger in die Wade und eine Radfahrerin schlimm ins Knie gebissen hat, geht sie nur noch mit Maulkorb und Leine. Meine wunderschöne Kaya, muskulös, pfeilschnell, intelligent, als frustrierter Dauersträfling.
Ähnliche Geschichten wie die mit Kaya gibt es auch mit Hunden aus Portugal, Spanien oder Italien oder auch aus anderen Ländern, mit Rassehunden oder Mixhunden. Eher zufällig bleiben wir auch in dem folgenden Gespräch bei einem rumänischen Straßenhund. Martin Skalski, Schweizer Filmkomponist, hat als Regisseur einen Film über seinen rumänischen Straßenhund gemacht. Cody, wie ein Hund die Welt verändert, heißt der Film. Herr Skalski, guten Tag.
Guten Abend, hallo.
So muss es nicht enden, wie eben gehört. Solche Schwierigkeiten hatten Sie mit Ihrem Hund Cody nicht, oder?
Naja, also ich wollte gerade sagen, ich habe dem Beitrag sehr aufmerksam zugehört und bin versucht zu sagen, es gibt auch die andere Seite, nämlich die sehr schöne Seite. Aber natürlich war es auch mit Cody am Anfang nicht ganz einfach. Solche Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, die aus Ländern kommen, wo sie auch teilweise auf der Straße frei gelebt haben. Das ist schon etwas, wo man sich damit auseinandersetzen sollte, wenn man so einen Hund adoptiert, weil das sind Individuen, die wirklich schon einiges erlebt haben und entsprechend muss man sich auch die Zeit nehmen, um sich damit auseinanderzusetzen, was diese Hunde alles schon erlebt haben, um deren Vertrauen dann auch zu gewinnen. Aber wenn man es schafft, dann ist es aus meiner Erfahrung so, dass es was vom Schönsten ist, was man erleben darf.
Ihr Hund hat schon 3 Jahre auf der Straße gelebt in Rumänien und sicher hat nicht jeder die Zeit und die Muße, das dann so zu recherchieren wie Sie. Sie sind für Ihren Film den Spuren der Vergangenheit Ihres eigenen Hundes gefolgt, haben sich auf den Weg gemacht nach Rumänien. Warum?
Nun, ich war tatsächlich sehr neugierig darauf, wo mein Cody herkommt, unter welchen Umständen er gelebt hat, und bin dann völlig ohne eine Intention, darüber einen Film zu machen, nach Rumänien gereist, habe dort die Frau kennengelernt vom Tierschutz, die jetzt eben in dem Fall Cody von der Straße geholt hat. Die hat mir eine sehr herzerwärmende Geschichte erzählt, nämlich, dass mein Cody mit einer anderen Hündin zusammen, die 3,5 Jahre auf der Straße zusammengelebt hat. Und aus dem heraus entstand so ein romantischer Gedanke, wo ist diese Hündin und finden wir die? Und dann entstand daraus eine Geschichte, der ich in dem Film gefolgt bin. Und in dem Film zeige ich auch dann sozusagen die Situation von Straßenhunden weltweit, weil mich dieses Thema natürlich über die Auseinandersetzung mit Cody stark angefangen hat zu interessieren.
Die Aktivistin, die Sie getroffen haben, die eben auch Cody auf der Straße gefunden hat, Christina Paun, hat mehrere tausend Hundeleben mittlerweile gerettet. Sie haben sich dann aber auch in den rumänischen Tierheimen angeschaut. Wenn Sie diese Bilder sich nochmal vor Augen führen, halten Sie es für gerechtfertigt, dass diese Tiere nach Deutschland oder eben auch in die Schweiz kommen?
Nun, Sie meinen die Städte, die staatlichen Tierheime, nehme ich an.
Ja.
Gut, das ist natürlich eine Situation, also viele Hörerinnen und Hörer von Ihnen kennen das wahrscheinlich, die aufmerksam zuhören jetzt oder sich mit dem Thema beschäftigen, diese Situation 2013 mit dem eingeführten Tötungsgesetz in Rumänien. Das ist eine ganz spezielle Ausgangslage und da waren natürlich die Tierfänger, die diese Hunde eingefangen haben und dann eben 2 Wochen bei sich im Tierheim halten wollten, um sie dann umbringen zu können, weil sie dann dafür wiederum Geld kriegen und so weiter. Das ist eine Riesenverstrickung, worunter die Hunde letztendlich leiden. Als ich selbst in so einem öffentlichen Tierheim da war, mit dem Filmteam, um zu drehen, war das natürlich eine Grenzerfahrung für mich, weil ich ja damals schon mit Cody ungefähr 2 Jahre gelebt habe und entsprechend auch ja verschiedenste Dinge über Hunde und über Cody erfahren habe und mir dann vorzustellen, dass mein Cody auch in so eine Situation gekommen sein muss, war natürlich entsprechend hart, weil tatsächlich es wird mit den Hunden in den Tierheimen nicht gut umgegangen, um Ihre Frage zu beantworten. Ich finde es trotzdem gerechtfertigt, dass man diesen Hunden eine Chance gibt und sie sozusagen einlädt, bei sich zu leben, weil, und da muss man ganz vorsichtig sein, man muss natürlich nicht in dem Sinn erwarten, dass die Hunde dann dankbar sind, sondern wir als Menschen können meiner Meinung nach auch sehr viel von diesen Hunden lernen und eigentlich dankbar sein, wenn sie uns dann die Chance geben, nochmal in ihr Leben einzutreten.
Also in den staatlichen Tierheimen, Sie haben es ja eben auch noch mal deutlich unterschieden, geht es halt wirklich, auch das sieht man in Ihrem Film, sehr rabiat zu. Das hat mit Tierliebe, Tierrettung gar nichts zu tun. Sie waren jetzt aber noch mal in Rumänien in einem anderen Tierheim, in dem auch versucht wird, den Tieren vor Ort zu helfen. Gibt es da eine Chance zu sagen, ja, man muss sie nicht alle ins Ausland bringen, man kann den Tieren auch vor Ort helfen, so wie in dem Tierheim, was Sie jetzt besucht haben?
Selbstverständlich. Und das ist nicht nur dieses Tierheim, das ist das Tierheim Smeura, das von einem Deutschen, von Matthias Schmidt, geführt wird, aber auch bei Christina Paun. Die Bestrebungen von sämtlichen seriösen Tierheimen in Rumänien sind, die Hunde vor Ort zu kastrieren und das Problem vor Ort zu lösen. Es sagt niemand, ich will die Hunde unbedingt in einen Tiertransport stecken und die nach Deutschland bringen. Das ist gar nicht das Ziel. Primäres Ziel ist, die Situation in Rumänien zu lösen, und da würde ich jetzt aus all meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, sagen, Kastrationen sind auf jeden Fall das beste Mittel, um dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen.
Aber die Situation vor Ort ist eben doch so dramatisch, dass es gut ist, dass viele Hunde auch den Weg ins Ausland schaffen. Martin Skalski, Schweizer Filmkomponist, Cody, wie ein Hund die Welt verändert, heißt der Film. Vielen, vielen Dank. Gut gemeint, die dunklen Seite der Tierliebe, der Tag in HR2 Kultur. Wechseln wir die Perspektive, das hilft ja oft im Leben. Franz Kafka hilft uns dabei, die Welt mit den Augen eines Hundes zu sehen.
Es ist ja, wenn ich's bedenke und dies zu tun, habe ich Zeit und Lust und Fähigkeit, mit der Hundeschaft überhaupt wunderbar bestellt. Es gibt außer uns Hunden vielerlei Arten von Geschöpfen ringsumher, arme, geringe, stumme, nur auf gewisse Schreie eingeschränkte Wesen. Viele unter uns Hunden studieren sie, haben ihnen Namen gegeben, suchen ihnen zu helfen, sie zu erziehen, zu veredeln und dergleichen. Mir sind sie, wenn sie mich nicht etwa zu stören versuchen, gleichgültig. Ich verwechsle sie, ich sehe über sie hinweg. Eines aber ist zu auffallend, als dass es mir hätte entgehen können, wie wenig sie nämlich, mit uns Hunden verglichen, zusammenhalten, wie fremd und stumm und mit einer gewissen Feindseligkeit sie einander vorübergehen, wie nur das gemeinste Interesse sie ein wenig äußerlich verbinden kann und wie selbst aus diesem Interesse oft noch Hass und Streit entsteht. Wir Hunde dagegen, Man darf doch wohl sagen, dass wir alle förmlich in einem einzigen Haufen leben. Alle, so unterschieden wir sonst sind durch die unzähligen und tiefgehenden Unterscheidungen, die sich im Laufe der Zeiten ergeben haben, alle in einem Haufen. Es drängt uns zueinander und nichts kann uns hindern, diesem Drängen genug zu sein. Alle unsere Gesetze und Einrichtungen, die wenigen, die ich noch kenne und die zahllosen, die ich vergessen habe, gehen zurück auf die Sehnsucht nach dem größten Glück, dessen wir fähig sind, dem warmen Beisammensein.
Forschungen eines Hundes, Franz Kafka, später mehr. Corona-Hunde werden die Vierbeiner etwas böse genannt, die in der Pandemie für Ablenkung und Trost sorgen sollen. Schließlich hat man in Zeiten von Lockdown und Homeoffice auch mehr Zeit. Als im Sommer zwischenzeitlich schon wieder weniger Lockdown und Homeoffice waren, Urlaub wieder möglich wurde, fanden sich viele dieser sogenannten Corona-Hunde im Tierheim wieder. Passte auf einmal nicht mehr zum Alltag, das Tier. Überraschung. Der ein oder die andere erwartete vom Tier aber auch eine Art von Trost und Hilfe, die ein Tier definitiv nicht liefern kann. Und so kommen manche Tierhalter und Tierhalterinnen an ihre Grenzen und die Tiere mit ihren Haltern gemeinsam in Not. Auch ein Phänomen, das durch Corona verstärkt wurde. Lea Schebaum hat sich in Gießen angeschaut, was passiert, wenn beide, Tier und Mensch, Hilfe brauchen.
Sie sind verwahrlost, unterernährt oder verhaltensauffällig. Weil Tiere nicht ausreichend versorgt werden, muss immer häufiger das Veterinäramt im Kreis Gießen eingreifen. Bis jetzt wurden in diesem Jahr allein im Kreis Gießen schon knapp 470 Fälle gemeldet. Im Jahr 2014 waren es weniger als 300. Nicht bei allen Anzeigen muss aber tatsächlich eingegriffen werden, sagt Amtstierärztin Maike Klein. Doch sie trifft bei ihrer Arbeit auf viele vernachlässigte Tiere.
Verhungernde Tiere, verdurstende Tiere, Tiere, die wirklich nur in ihren Exkrementen stehen, die nie draußen gewesen sind, die sich nicht bewegen können, die verhaltensauffällig sind, die nicht gepflegt sind, die nicht tierärztlich versorgt sind. Sie haben eine ganz große Bandbreite.
Je nachdem, in welchem Zustand das betroffene Tier ist, wird es in manchen Fällen direkt mitgenommen. Dass jemand sein Tier vernachlässigt, kann verschiedene Gründe haben, sagt Psychologe Marco Auernick. Er leitet den sozialpsychiatrischen Dienst im Landkreis Gießen und wird dazu gerufen, wenn deutlich wird, nicht nur das Tier braucht Hilfe, sondern auch der Besitzer.
Mangelhafte Tierhaltung kann mit psychischen Erkrankungen tatsächlich in Verbindung stehen. Es kann aber auch einfach nur eine Lebenskrise sein. Also beispielsweise, man hat sich als Paar recht gut um die gemeinsamen Tiere gekümmert. Ein Partner kommt über die Trennung nicht hinweg, kann sich eigentlich auch selbst nicht mehr zureichend organisieren, schon gar nicht mehr um das gemeinsame Tier kümmern. Es kann der Verlust eines nahestehenden Menschen sein. Es können finanzielle Probleme sein.
Psychische Probleme haben durch die Pandemie zugenommen, sagt der Psychologe. Gleichzeitig haben sich mehr Menschen Haustiere zugelegt. Stellen die Besitzer jetzt fest, dass sie überfordert mit dem Tier sind, sollten sie am besten direkt handeln. Neben dem Veterinäramt können Sie sich auch erstmal ans Tierheim wenden, sagt Maresi Wagner vom Tierheim Marburg-Kappel.
Wir bemühen uns auch, wenn Personen uns anrufen und unsere Situation schildern, die zu einer Abgabe eines Tieres führen könnte, Tipps zu geben, wie man das vielleicht umschiffen kann und vielleicht noch privat eine Möglichkeit findet, die Situation zu entspannen.
Auch Freunde und Familie können helfen, sagt Marco Auernick. Sie können entweder selbst das Gespräch mit dem Tierbesitzer suchen oder sich beim Veterinäramt melden, auch anonym. Es gehe dabei nicht ums Petzen, sondern darum, rechtzeitig Hilfe zu holen. Sowohl für das Tier als auch für den Besitzer.
Nicht nur, wenn Menschen ihre Tiere bringen, um die sie sich nicht mehr kümmern können, mit denen sie vielleicht auch nicht zurechtkommen, ist der Tierschutz gefordert, wie Lea Schebaum berichtete. Manchmal müssen Tierschützer eben auch Tiere aus der Wohnung retten. Dr. Madeleine Martin ist Tierärztin und Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen. Guten Tag, Frau Martin.
Guten Abend.
Die Sehnsucht nach einem tröstenden Tier ist heute schnell befriedigt, notfalls mit einem Klick im Internet. Wie gefordert sind denn die Tierschützer in Hessen in der Pandemie?
Also die Tierheime sind extrem gefordert. Das kam ja auch aus dem Beitrag schon heraus. Wir müssen einfach sehen, dass diese Sehnsucht nach Tieren extrem groß ist und dass Menschen unüberlegt Tiere anschaffen, gerade auch in der Situation gar nicht bedenken, dass eben Homeoffice nicht bedeutet, man hat Homeoffice für den Rest seines Lebens, sondern vielleicht nur für ein paar Monate, dann kommt der Alltag zurück und dann ist eben für das Tier oft kein Platz mehr.
Dann kommt dazu, dass natürlich auch die Vermittlung im Lockdown zum Teil wiederum schwierig war. Spenden sammeln mit großen Events wegfällt. Also da sind viele Herausforderungen, die die Tierschützer im Moment zu bewältigen haben. Dann haben wir natürlich jetzt aus Tierschutzgesichtspunkten auch noch das Phänomen, dass bestimmte Hunderassen verstärkt nachgefragt werden. Und auch das beobachten Sie sehr kritisch.
Ja, Hunde- und Katzenrassen, und zwar sogenannte Qualzuchten. Bei den Hunden sind es sehr, sehr häufig die im Fachjargon brachycephalen Rassen. Das sind die Rassen, die runde Köpfe haben, ein bisschen dieses Kindchenschema bedienen, sei es der Chihuahua, sei es der Mops oder die französische Bulldogge. Das Problem ist, dass diese Verformung der Köpfe oft einhergeht mit schweren Schäden. Die Hunde können oft nicht normal atmen, geschweige denn normal spazieren gehen, röcheln dauernd, haben wirklich schwere Schäden und leiden auch darunter, zum Beispiel auch gerade insbesondere beim Laufen oder gar im Sommer. Aber sie sind in Mode und das ist auch ein Trend, der uns extrem fordert und der auch die Tierschützer und die Tierheime extrem fordert.
Das heißt, das sind Züchtungen, die wirklich nachweislich mit bestimmten Gesundheitsproblemen einhergehen. Warum sind die denn jetzt in Corona so besonders beliebt?
Ja, wir gehen tatsächlich davon aus, dass es etwas mit diesem Kindchenschema zu tun hat. Diese runden Köpfe sprechen in einer ganz besonderen Form an und sind aber eben für Hunde Zeichen einer Deformation. Auch oft sind die Mütter, die Hündinnen betroffen, weil diese runden Köpfe bei den Welpen Schwergeburten hervorrufen. Es sind wirklich genetische Vorgaben, die mit Schmerzen, Schäden und Leiden einhergehen, aber leider in der Öffentlichkeit noch nicht so gesehen werden.
Da würde man doch sagen, das gehört verboten.
Ja, das ist tatsächlich verboten, aber bislang ist nur die Zucht verboten. Das heißt, bei Züchtern können Veterinärämter und Kollegen wie Frau Dr. Klein eingreifen, bei der Haltung aber noch nicht. Meine Forderung an die Politik und an die neue Bundesregierung ist ganz klar, mit einer entsprechenden Übergangszeit diese Tiere in der Haltung zu untersagen. Denn solange sie gehalten werden können und dürfen, werden sie gekauft und hochbezahlt.
Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch verraten, biegen wir noch mal kurz ab, ein bisschen weg vom Thema Hunde, dass auch für die sogenannten Nutztiere die Corona-Zeit eine schwierige Zeit ist. Warum das denn?
Nun, für die Nutztiere ist es unter anderem für die Tiere, die auf Tiertransporte gesandt werden, weil es eben an den Grenzen oft Probleme gibt, weil Transporte durch solche Dinge einfach länger dauern. Und sie, gerade wenn verschiedene Grenzen in Drittländer gar überwunden werden müssen, Stehzeiten dazukommen, weil nachgewiesene Tests oder Impfungen nachgewiesen werden müssen bei den Fahrern. Und das verlängert das Leid enorm.
Das betrifft jetzt vor allen Dingen Schweine und Rinder, nehme ich
Rinder,
an.
Mhm. Vor allem auch Rinder.
Mhm. Was kann man denn da unternehmen? Weil natürlich braucht man diese Kontrollen wegen Corona-Impfungen, klar, sind auch wichtig, aber da kann man doch dann gar nicht viel tun, oder?
Also im Moment leider nicht, aber auch hier ganz klar die Forderung an die Politik. Wir müssen dazu kommen, dass Tiertransporte abschließend nicht länger dauern dürfen als 8 Stunden. Es handelt sich ja auf dem Papier um Zuchttiere. Wir wissen aber, dass sie in der Regel eben letztlich auch zur Schlachtung gehen. Und wir müssen ganz klar sagen, wenn Tiere geschlachtet werden sollen, dann bitte sehr im nächstgelegenen Schlachthof. Und zur Zucht kann man schon längst Sperma oder sogar Embryonen versenden. Und das ist viel weniger schwierig für Tiere.
Corona belastet die Tiere und den Tierschutz vor allen Dingen. Dr. Madeleine Martin, Tierschutzbeauftragte in Hessen. Besten Dank und schönen Gruß an den Hund oder die Hunde, die bei Ihnen gebellt haben. HR2 der Tag, gut gemeint, die dunklen Seiten der Tierliebe. Und noch einmal sehen wir die Welt mit den Augen eines Hundes. Franz Kafka, Forschungen eines Hundes.
Ich erinnere mich an einen Vorfall aus meiner Jugend. Ich war noch ein ganz junger Hund. Ich war damals lange durch die Finsternis gelaufen, kreuz und quer, blind und taub für alles, geführt von nichts als dem unbestimmten Verlangen. Machte plötzlich Halt in dem Gefühl, hier sei ich am rechten Ort, sah auf und es war überheller Tag. Da, als hätte ich sie heraufbeschworen, traten aus irgendwelcher Finsternis unter Hervorbringung eines entsetzlichen Lärms, wie ich ihn noch nie gehört hatte, 7 Hunde ans Licht. Damals wusste ich noch fast nichts von der nur dem Hundegeschlecht verliehenen schöpferischen Musikalität. Umso überraschender, geradezu niederwerfend, waren jene 7 großen Musikkünstler für mich. Sie redeten nicht, sie sangen nicht, sie schwiegen im Allgemeinen fast mit einer großen Verbissenheit, aber aus dem leeren Raum zauberten sie die Musik empor. Alles war Musik. Das Heben und Niedersetzen ihrer Füße, bestimmte Wendungen des Kopfes, ihr Laufen und ihr Ruhen, die Stellungen, die sie zueinander einnahmen, die reigenmäßigen Verbindungen, die sie miteinander eingingen, indem etwa einer die Vorderpfoten auf des anderen Rücken stützte und sie sich dann so ordneten, dass der Erste aufrecht die Last aller anderen trug, oder indem sie mit ihren nah am Boden hinschleichenden Körpern verschlungene Figuren bildeten und niemals sich irrten. Nicht einmal der Letzte, der noch ein wenig unsicher war, nicht immer gleich den Anschluss an die anderen fand, gewissermaßen im Anschlagen der Melodie manchmal schwankte, aber doch unsicher war nur im Vergleich mit der großartigen Sicherheit der anderen. Und selbst bei viel größerer, ja bei vollkommener Unsicherheit nichts hätte verderben können, wo die anderen, große Meister, den Takt unerschütterlich hielten.
Franz Kafka, Forschungen eines Hundes, Fortsetzung folgt. Ein Klick auf eBay und der Rassehund vom Züchter ist gekauft. So sieht es jedenfalls aus. Tatsächlich aber handelt es sich oft weder um einen Züchter noch um einen Rassehund. Erst recht, wenn der Welpe aus dem Ausland kommt, was man aber nicht unbedingt erkennt. Kurz nach der Übergabe am Rastplatz folgt dann häufig das böse Erwachen. Ungeimpft, von Parasiten befallen, ohne oder mit gefälschten Papieren, wechselt die Ware Hund den Eigentümer. Ein armes, kleines Lebewesen wird zum Opfer geldgieriger Händler und leider gibt es reichlich Kundschaft auf diesem Markt. Stoppen wollen das engagierte Tierschützer und Tierschützerinnen. Eine davon hat Silva Schreiner bei ihrem Kampf gegen illegale Welpenhändler begleitet.
Regelmäßig durchforscht Melanie Schmidt Internetportale nach dubiosen Anzeigen. Sie sucht nach Welpen, die offensichtlich nicht professionell gezüchtet wurden. Vor kurzem ist sie bei eBay Kleinanzeigen auf 3 Chihuahua-Welpen gestoßen, die aus Bulgarien stammen. Der Preis pro Hund 1.800 Euro. Die Anzeige äußerst zwielichtig.
Also der Text war wahnsinnig knapp, man bekommt eigentlich keine näheren Infos und man hat auch keine Bilder vom Muttertier gesehen. Ich hatte jetzt Kontakt mit der Verkäuferin aufgenommen, sie hat mir auch Bilder geschickt von den Welpen und anhand dieser Bilder konnte ich erkennen, dass sie die Hunde im Hasenkäfig hält, was wahnsinnig tierschutzwidrig ist.
Als vermeintliche Kundin hat Melanie eine Übergabe vereinbart. Die soll auf dem Talavera-Parkplatz in Würzburg stattfinden. Die Tierschützerin hat die zuständige Polizei und das Veterinäramt alarmiert, die das Treffen nach kurzer Zeit auflösen sollen.
Also ich muss sagen, ich bin schon sehr aufgeregt, weil man einfach nie weiß, was einen erwartet. Gerade die Welpenhändler handeln nicht nur mit Welpen, sondern auch noch mit Drogen, Waffen und anderen Gegenständen. Und man muss auf jeden Fall sehr vorsichtig sein.
Der Plan? Ich gebe mich als Melanies Freundin aus. Gemeinsam warten wir auf die Händlerin. Dann wird es spannend. Wir erkennen das Auto der Frau. Und sie ist nicht alleine. Mit einem Komplizen zeigt sie uns die 3 Welpen. Einer ist auf der Rückbank, die anderen beiden befinden sich in einer kleinen Box, in der sie gerade so Platz finden. Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Polizei fährt vor und greift gemeinsam mit dem Veterinäramt ein.
Morgen.
Hallo.
Hallo. Dr. Pohl, Amtsärzte Stadt Würzburg.
Hallo.
Wir bräuchten mal die Impfausweise.
Bei der folgenden Kontrolle wird klar, die Hunde sind weder gechippt noch gegen Tollwut geimpft. Und das ist Pflicht. Die Hunde werden beschlagnahmt. Die Händlerin zeigt sich wenig einsichtig. Veterinärdirektor Dr. Liefen-Pohl erklärt, was nun mit den Welpen passieren wird.
Also diese 3 Hunde kommen jetzt ins Tierheim, in die Quarantänestation logischerweise, weil wir nicht wissen, ob eventuell eine Tollwutinfektion vorhanden wäre. Dort bleiben die so lange, bis die das Alter von 12 Wochen erreicht haben, werden geimpft und 3 Wochen später dürfen sie dann wieder aus der Quarantäne raus.
Nach der nervenaufreibenden Scheinübergabe und der polizeilichen Kontrolle dürfen sich die 2 Händler wieder auf den Rückweg machen. Tierschützerin Melanie ist mit dem Ablauf der Aktion sehr zufrieden.
Also ich würde sagen, es ging auch erstaunlich schnell, aber das ist einfach, weil die Behörden von Anfang an mit ins Boot geholt worden sind. Und hier hat die Polizei in Würzburg definitiv einen super Job gemacht, weil die ja akribisch gearbeitet haben und auch wirklich sofort gehandelt haben.
Illegaler Welpenhandel ist in Deutschland nur eine Ordnungswidrigkeit. Die Händler müssen ein Bußgeld zahlen und für die Tierheimkosten aufkommen. Anschließend können sie die Hunde aber wieder abholen. Melanies Hoffnung, sie will die Politik mit ihren Aktionen wachrütteln und hofft, dass illegaler Welpenhandel zukünftig strenger bestraft wird.
Silva Schreiner über den Kampf gegen illegalen Welpenhandel. Ein Beispiel aus Bayern. Im hohen Norden setzt sich Elena Czujic mit ihrer Initiative der Anti-Puppy-Milling-Mafia gegen den illegalen Welpenhandel ein. Elena Czujic, außerdem Leiterin des Tierheims Lübeck. Guten Tag.
Hallo, moin.
Auf Instagram und Facebook kämpfen Sie mit Aufklärung gegen den illegalen Welpenhandel, aber Sie sind auch mit persönlichem Einsatz unterwegs. Wie gehen Sie dagegen vor?
Also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gucken wir uns die Kleinanzeigen an auf allen gängigen Portalen und wenn uns da was komisch vorkommt, in unserem Einzugsbereich vor allem, dann vereinbaren wir Termine. Wir haben natürlich vorher so ein paar Fragen, die wir abklären, schauen, ob da was nicht stimmt. Mittlerweile ist es so, dass man das eigentlich recht gut erkennt und dass die Leute tatsächlich schon wissen, also auch die Händler, dass es hier bei uns und in der Umgebung sehr, sehr schwer geworden ist, illegalen Welpenhandel zu betreiben, weil wir das einfach auf dem Schirm haben.
Was erleben Sie denn dann, wenn Sie sich mit den Händlern treffen? Gibt es dann Schuldbewusstsein oder denken die eigentlich, sie machen alles richtig?
Nein, die wissen, dass sie das nicht richtig machen. Aber das ist ja oftmals ein Lügengeflecht, was man sich dann wahrscheinlich auch irgendwann selber glaubt. Also manchmal ist es auch so, dass die Zwischenmänner dann gar nicht so genau wissen, was da alles schiefläuft. Aber eigentlich wissen allesamt, dass das nicht ganz richtig ist. Aber das Geld steht, glaube ich, über allem. Wenn man sich überlegt, wenn man jetzt, ich sage mal, 5 Welpen importiert und dafür vielleicht 250 € im Einkauf bezahlt und die hier für über 2500 weiterverkauft, kann sich jeder ausrechnen, was das für ein Tagessatz ist an der Steuer vorbei. Und grundsätzlich sind die Leute davon überzeugt, dass es so schlimm nicht wäre. Und oft ist es so mittlerweile, dass es nicht mehr so dieser klassische, ich gehe irgendwo zum Kofferraum und kaufe da einen Welpen raus, Kauf ist, sondern man geht in eine Wohnung zu, in Anführungszeichen, normalen Leuten, ist im häuslichen Bereich sozusagen, ja, und denkt dann, die Welpen leben da oder die Leute suggerieren das oder erzählen das, das Muttertier ist dann gerade unterwegs oder da steht ein Rüde und es wird gesagt, ja, das ist die Mutter und die Leute gucken nicht genau hin, ne, ja.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Es sind ja immerhin, der Tierschutzbund hat für 2020 gesagt, rund 1000 Tiere vom illegalen Tierhandel betroffen. Wahrscheinlich gibt es eine noch höhere Zahl, weil es natürlich einlädt, dass das im Dunkeln geschieht. Das heißt, die Dunkelziffer ist sicher noch höher. Aber es ist ein Mordsmarkt. Sie haben ja eben die Zahlen genannt, Frau Czujic. Es lässt sich damit Geld verdienen. Aber es braucht ja auch eine Kundschaft. Wer ist denn das? Wer kauft denn Hunde aus diesem Handel? Weil wenn ich an eine Raststätte bestellt werde, kann ich mir schon denken, dass da was faul ist.
Alle. Also das hat ja mit Pandemiebeginn quasi nochmal drastisch zugenommen. Grundsätzlich ist der Welpenhandel kein neues Thema. Schon 1979 wusste man, dass man solche Welpen nicht kauft. Da gibt es Berichte drüber und auch schon vorher. Dass man jetzt sagen kann, boah, Welpenhandel, ne, das ist jetzt der neue kriminelle Markt. Nein, der existierte immer. Der hat nur einen regelrechten Boom erlebt mit Beginn der Corona-Pandemie, weil die Nachfrage diesen Markt bestimmt. Und die ist einfach eher rasant angestiegen. Und die Leute wollten schnell einen Welpen haben. Keine seriöse Zucht hätte da hinterherkommen können. Da braucht man auch ein bisschen Geduld. Das war auch nicht gewünscht. Ja, es sollte schnell gehen. Die Händler aus dem Ausland, die haben quasi dann weiter produziert, mehr produziert, aber auch hier in Deutschland. Ne? Also auch der Nachbar, der jetzt plötzlich Vermehrer ist, weil er, weiß ich nicht, 2 Hündinnen hat oder auch nur eine, die jetzt in einer Tour Würfe produzieren müssen mit den wildesten Rassemixen. Das ist auch Welpenhandel am Ende des Tages. Es ist vielleicht nicht zu ahnden, weil wir einfach ein Tierschutzgesetz haben, was längst nicht ausreichend ist. Aber es macht das nicht weniger zum Welpenhandel. Und da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ach naja, warum soll ich mir denn da keinen kaufen? Ist doch alles in Ordnung.
Das ist genau meine Frage. Also Sie sprechen von Vermehrern, nicht von Züchtern. Da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Das heißt, was hat das denn mit den illegalen Welpen, also mit den Tieren, die dem zum Opfer fallen, dann schließlich auf sich? Was hat das für Folgen für die Hunde?
Genau, also in dem einen Fall, in dem Vermehrerbeispiel jetzt, also das ist ein bisschen der Begriff, in der Definition ist für viele das schon illegal oder beschreibt schon was Illegales. Ein Vermehrer muss aber nicht unbedingt was Illegales tun, weil es leider legal ist. Man darf das. Ja, ich darf sagen, okay, ich produziere jetzt hier Welpen, meinetwegen auch Qualzuchtwelpen. Wir haben den Paragraphen im Tierschutz, aber ich kenne keinen einzigen Fall, in dem das mal geahndet wurde. Ne? Das ist einfach ein riesiges politisches, gesetzliches Problem, was wir da haben. Und das andere, die illegalen Welpen, sind tatsächlich die Welpen aus dem Ausland, die viel zu jung hierher importiert worden sind, keinen gültigen Impfschutz haben und deswegen beschlagnahmt bzw. sichergestellt werden können und erstmal in die Quarantäne müssen.
Quarantäne müssen, weil sie Krankheiten in sich tragen können, weil sie nicht geimpft sind, gefälschte Papiere haben vielleicht?
Genau, jedes Mal eigentlich. Also die Papiere sind auch echt, da muss ich schon, wenn ich nicht in der Lage bin, mir die Papiere durchzulesen, weil die nicht auf Deutsch sind, sollte ich spätestens stutzig werden, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist. Und Krankheiten jedes Mal, Endo- und Ektoparasiten, Viruserkrankungen, die zum Tode führen teilweise. Dann der nicht verstehende Impfschutz, es war immer so, ach Tollwut, ja, passiert schon nicht, das ist ja ganz oft so, ach, da ist nichts, ja, und jetzt hatten wir den Fall in Bremen, dass da durchaus ein Welpe, der mit Tollwut infiziert war, quasi aufgetaucht ist. Und das ist eine Krankheit, die sich auf den Menschen überträgt und auf jeden Fall zum Tode führt, weil wir dagegen alle, also ich jetzt schon, aber normalerweise ist man dagegen nicht mehr geimpft, weil Deutschland tollwutfrei ist.
Sie planen ein Welpenhaus im Tierheim Lübeck für diese Tiere. Warum braucht es da ein eigenes Haus?
Weil wir festgestellt haben, oder beziehungsweise wir hatten nie so eine Schwemme an Welpen. Das gab es nicht. Und jetzt ist es aber so, dass eine normale Quarantäne oder eine Isolationsstation gar nicht an die Bedürfnisse angepasst ist von diesen kleinen Hunden, die da oft eine Ewigkeit sitzen. Ja, das hat man im Normalfall einfach nicht, dass Tiere so lange in Isolation sitzen wie diese Welpen, wenn die mit 5 Wochen hierher kommen und schwer krank sind. Bis die so fit sind, dass sie irgendwann geimpft werden können oder auch wenn sie fit sind, dürfen sie frühestens mit 12 Wochen gegen Tollwut geimpft werden und im längsten Fall sitzen sie dann noch weitere 3 Monate in der Quarantäne. Also das ist einfach eine elendig lange Zeit und wir haben gesagt, Mensch, es muss doch einen Ort geben, wo wir das so gut wie möglich unter Einhaltung aller Quarantänevorschriften und Regeln so einrichten können, dass es für die Welpen irgendwie ein Zuhause ist und nicht mehr so quarantänemäßig, sage ich mal. Und da haben wir uns einfach ein Konzept überlegt und gesagt, komm, wir bauen das daran angepasst, aber so, dass wir es später auch einfach als normale Kranken- und Quarantänestation weiter benutzen können, denn eigentlich ist unser Ziel, den Welpenhandel abzuschaffen.
Genau, und da braucht es auf der anderen Seite noch etwas. Sie, Frau Tschuitsch, helfen, wollen dieses Welpenhaus aufbauen, sammeln ganz nebenbei bemerkt dafür auch noch Spenden. Aber auf der anderen Seite haben Sie ja eben gesagt, das Tierschutzgesetz reicht nicht oder zumindest wird nicht genug darauf geachtet, dass es eingehalten wird. Also in dem beschriebenen Fall von vorhin, die Händler bekommen Bußgeld, fahren wieder weg, können später sogar die Welpen wieder abholen. Das reicht doch nicht. Was bräuchte es?
Genau, es bräuchte eine Gesetzesänderung, es bräuchte härtere Strafen. Das ist genau das Problem. Die Händler kriegen dann ein Bußgeld auferlegt. Das ist dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, sagen wir mal 800 Euro jetzt als Beispiel. Das ist ja nicht mal ein Kaufpreis von einem Welpen. Also das tut ja nicht weh. Und die Arbeit, die von Ämterseiten, Polizei, Tierschutz, also alle gemeinsam dahinter steckt, ist überhaupt nicht damit aufzuwiegen. Das ist ja nicht, man macht es ja nicht mal eben. Und dieses Geschäft ist extrem attraktiv, weil es nicht wirklich bestraft wird. Und dass dann auch noch die Chance besteht, dass diese Menschen diese Tiere zurückbekommen, das ist ein No-Go. Das darf einfach nicht sein. Und das ist im Moment ist immer so ein großes Schulterzucken. Ja, ist halt so, ist die Gesetzeslage. Kann aber nicht so bleiben. Kann nicht sein, dass es halt so ist. Das muss sich ändern. Also jeder eigentlich, der so einen Welpen illegal über die Grenze bringt, sollte ihn nicht zurückkriegen. Punkt aus Ende. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, oh, das wusste ich aber nicht. Das kann ich ja auch nicht sagen, wenn ich eine Straftat begehe. Ach, oh, Entschuldigung, wusste ich, das ist illegal, ist ein Auto zu klauen. Dann habe ich auch ein Problem und kriege das nicht trotzdem geschenkt, weil jetzt habe ich es ja schon. Das geht gar nicht. Also, dass da überhaupt diese Option besteht und die Strafen dafür sind halt auch lächerlich.
Illegaler Welpenhandel muss wehtun. Nicht den Welpen, nicht dem Tierschutz, sondern den Händlern, sagt Elena Tschuitsch, Leiterin des Tierheims Lübeck. Sie baut ein Welpenhaus, ein eigenes Welpenhaus für die Tiere aus dem illegalen Welpenhandel in Lübeck auf. Besten Dank. Um was sich beim Hund fast alles dreht, auch das weiß Franz Kafka, beschrieben in seinen Forschungen eines Hundes.
Ich begann damals zu untersuchen, wovon sich die Hundeschaft nährt. Das ist nun, wenn man will, natürlich keine einfache Frage. Sie beschäftigt uns seit Urzeiten. Sie ist der Hauptgegenstand unseres Nachdenkens. Ich weiß, es gehört nicht zu den Vorzügen der Hundeschaft, dass wir Speisen, die wir einmal erlangt haben, zur Verteilung bringen. Das Leben ist schwer, die Erde spröde, die Wissenschaft reich an Erkenntnissen, aber arm genug an praktischen Erfolgen. Wer Speise hat, behält sie. Das ist nicht Eigennutz, sondern das Gegenteil, ist Hundegesetz, ist einstimmiger Volksbeschluss, hervorgegangen aus Überwindung der Eigensucht. Denn die Besitzenden sind ja immer in der Minderzahl. Erst mit Hilfe der Hundeschaft begann ich, meine eigenen Fragen zu verstehen. Wenn ich zum Beispiel fragte, woher nimmt die Erde diese Nahrung, kümmerte mich denn dabei, wie es den Anschein haben konnte, die Erde? Kümmerten mich etwa der Erde Sorgen? Nicht im geringsten. Das lag mir, wie ich bald erkannte, völlig fern. Mich kümmerten nur die Hunde, gar nichts sonst. Noch der redseligste Hund ist verschlossener, als es die Orte zu sein pflegen, wo die besten Speisen sind. Man umschleicht den Mithund, man schäumt von Begierde, man prügelt sich selbst mit dem eigenen Schwanz, man fragt, man bittet, man heult, man beißt und erreicht das, was man auch ohne jede Anstrengung erreichen würde. Liebevolles Anhören, freundliche Berührungen, ehrenvolle Beschnupperungen, innige Umarmungen, mein und dein Heulen mischt sich in eins. Alles ist darauf gerichtet, ein Entzücken, Vergessen und Finden. Aber das eine, was man vor allem erreichen wollte, Eingeständnis des Wissens, das bleibt versagt.
Jedenfalls bei Franz Kafka, Forschungen eines Hundes. Gut gemeint, die dunklen Seiten der Tierliebe, der Tag in H2 Kultur. Weihnachten steht vor der Tür und Pandemie ist immer noch. Das sind gleich zwei Argumente für ein Haustier unter dem Weihnachtsbaum, wenn auch sicher zwei schlechte, wovon es in diesem Fall noch mehr gibt. Dennoch ist die Idee, ein Tier zu verschenken, noch immer nicht gänzlich aus der Welt. Meerschweinchen oder Kaninchen sind da sicher mehr im Fokus als Hunde, zu Recht. Hunde sind sicher gar keine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Leicht nachvollziehbar an den Gedanken, die man sich machen sollte, bevor man sich einen Hund anschafft. Nina Michalk hat sich im Tierheim Hochtaunus beraten lassen, in dem übrigens im Moment 43 Hunde ein vorläufiges Zuhause gefunden haben, einer Rekordzahl wegen Corona.
Sie heißen Maple, Lucky, Bronco oder Sacher und machen sich in der gepflegten Anlage des Tierheims Hochtaunus lautstark bemerkbar. Viele der Hunde sind im Internet liebevoll mit Steckbriefen beschrieben. Wer Interesse hat, kann mit Tierheimleiterin Nicole Werner ein Vorgespräch führen.
Man fragt halt über die Hundeerfahrung. Ganz wichtig halt, hat man genügend Zeit oder ist der Vermieter, wenn es eine Mietswohnung ist, damit überhaupt einverstanden? Weil all das sollte im Vorfeld abgeklärt werden und nicht erst, wenn das Tier schon da ist.
Und es gibt weitere Fragen, die sich angehende Hundebesitzer stellen sollten. Habe ich genügend Platz? Muss ich irgendwann umziehen? Und habe ich überhaupt das Geld für Futter, Ausstattung und Tierarztkosten? Oft hegen Eltern den Wunsch, ihren Kindern einen süßen kleinen Welpen zu kaufen. Aber Achtung!
Gerade bei jungen Hunden, die müssen natürlich öfters raus. Das ist ja wie beim Kleinkind, die sind nicht stubenrein. Das heißt, man muss auch nachts alle 2 Stunden rausgehen. Dann müssen die Hunde nicht nur körperlich, sondern auch insbesondere geistig gefördert werden. Da denken leider viele nicht dran. Die gehen 5-6 Stunden am Tag spazieren, aber manchen Hunden langt das einfach nicht. Also die körperliche Bewegung nicht.
Manche Hunde brauchen intelligentes Training mit Aufgaben, für die sie gezüchtet wurden. Ein sportlicher Mensch, erklärt mir Tierheimleiterin Werner, kann sich einen Hütehund anschaffen. Zu einem gemütlichen passt eher ein Bullterrier.
In der Regel muss man echt schauen, passt der Charakter des Hundes oder die Rasse des Hundes zum Charakter des Menschen. Das ist ganz wichtig. Also wenn jetzt total unsportliche Leute einen Border Collie anschaffen, der arbeiten will und was tun will, auch im Geiste was tun will, nicht nur körperlich, wäre dann völlig unterfordert. Und das sind dann die Problemfälle, die in den Tierheim landen.
Ein Tier vom Tierschutzverein Bad Homburg, zu dem auch das Tierheim gehört, wird heute vermittelt. Eine hübsche rumänische Schäferhündin, die wegen miserabler Haltung aber erstmal intensiv gepflegt werden musste, erklärt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Dagmar Klöpper.
Der Gesundheitszustand war nicht optimal. Sie war von ihrer Psyche nicht stabil. Und wir haben sie wirklich 10 Wochen jetzt ganz in Ruhe mit dem Hundetrainer leben lassen. Die haben die ganzen Ticks trainiert, die sie hatte. Und das ist perfekt gelungen. Sie sehen den Hund, der nimmt Augenkontakt auf. Sie schaut, sie bellt nicht, sie fixiert. Sie hat ein tolles Verhalten an der Leine.
Die Interessenten Gabriele und Jörg Gieseler sind extra aus Gießen angereist. Einer ihrer beiden Hunde ist im Sommer verstorben. Jetzt wünschen sie sich einen neuen Gefährten. Ohne Hunde leben, das können sie schon nicht mehr.
Anfangs wollten meine Kinder einen Hund. Und dann habe ich das immer abgebogen, weil ich gesagt habe, solange ich arbeite, will ich das einem Tier nicht zumuten, dass ich mich nicht genug darum kümmern kann. Und dann später war es einfach so, dass der Wunsch nach einem Hund einfach immer größer wurde. Und dann haben wir gezielt angefangen zu suchen. Und so war es auch diesmal wieder. Und sie war so hübsch und hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, den Hund möchte ich gerne kennenlernen.
Dass die Giselas den Hund jetzt kurz vor Weihnachten kennenlernen dürfen, ist Zufall. Sie haben sich schon seit Wochen um die Vermittlung bemüht, denn die braucht Zeit. Das Tierheim, erklärt Leiterin Werner, wird vor den Feiertagen aus guten Gründen keine Hunde mehr rausgeben.
Da gibt es gar keinen Hund, nein. Also jetzt vor Weihnachten und zu Weihnachten vermitteln wir gar nicht. Erst wieder dann im nächsten Jahr. Tiere unterm Weihnachtsbaum, da gehören sie nicht hin.
Nina Michalk über die Tiervermittlung im Tierheim Hochtaunus. Immer möglich, nur nicht in der Weihnachtszeit. Tiere verschenken, das wird trotzdem sicher weiter passieren. Rainer Dorenkamp, Hundetrainer mit eigener Hundeschule in Florstadt und Dozent in der Hundetrainerausbildung bei Canis. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Die Idee, einen Hund zu verschenken, hatten Sie schon mal. Mit welchem Hintergedanken?
Ja, das ist über 20 Jahre her. Es war damals der Hintergedanke, dass meine Mutter, die ist in vorzeitigen Ruhestand gegangen, und um der wieder so ein bisschen Lebensfreude bzw. am Leben teilzunehmen, mit dem Hund spazieren zu gehen, kam ich auf die Idee, meiner Mutter einen Hund zu schenken.
Das ist eine schöne Idee. Erstmal klingt sehr einleuchtend, geht wahrscheinlich vielen ähnlich durch den Kopf, aber was ist draus geworden?
Ja, wir haben uns, oder ich habe das erst mit meinem Vater abgesprochen, ob der da mitgeht. Und meine Eltern wohnten im selben Haus wie meine Schwester mit ihren Kindern, also Enkelkinder dabei. Hab die erst mal gefragt, ob die da mit d'accord gehen. Fanden die alle auch soweit okay. Und ich habe mich dann ein bisschen gekümmert, bin durch Tierheime gefahren, habe mir Hunde angeguckt und habe dann so eine Vorauswahl quasi getroffen. Und dann hatten wir uns für eine Hündin, fand ich ganz gut. Und dann sind wir da auch ins Tierheim gefahren mit meinem Vater. Wir sind mehrfach spazieren gegangen. Ich habe meine Schwester mitgenommen. Ich habe die Kinder mitgekommen. Also der Einzige, der außen vor war, oder die Einzige, war meine Mutter. Weil für die soll es ja eine Überraschung sein.
Und wie ist die Überraschung geglückt?
Ja, an dem Tag dann. Also das war dann schon erstmal ganz gut. Aber wie das halt häufig bei Hunden aus dem Tierheim sein kann, dass sie so die ersten 4-6 Wochen sich ganz gut verhalten und dann, wenn sie sich so ein bisschen eingelebt haben, so nach und nach ihre Marotten quasi rausholen. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass meine Mutter mit dem Hund nicht so zurechtkam. Also die war gegenüber anderen Hunden aggressiv, hat nach 4-6 Wochen auch keine Besucher mehr bei uns reinlassen wollen. Und quasi meiner Mutter das Leben ein bisschen leichter zu machen und unter Leute zu kommen und rauszugehen und Kontakte zu haben. Ja, die sind quasi, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Letztendlich war dann meine Mama zu Hause alleine, weil keiner mehr zu Besuch kam.
Und dann haben Sie zugegriffen, haben den Hund zu sich genommen. Wir können es ein bisschen abkürzen. Sie sind Hundetrainer geworden, mittlerweile mit einer eigenen Hundeschule. Führen auch so ähnliche Geschichten oder zumindest mal diese enttäuschte Erwartung auch, ein Hund bringt vor allem Spaß und Glück, Ihnen auch heute noch Kundschaft zu?
Ja, das ist so. Ich bin mittlerweile, also früher habe ich auch Kurse gegeben, ganz normal Welpen-Junghunde-Kurse. Mittlerweile mache ich nur noch Einzelunterricht für Hunde, die ihren Menschen Schwierigkeiten bereiten. Und das ist dann immer wieder so, diese Geschichten. Das heißt, die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Man hat sich in eine Rasse verliebt und Rassebeschreibung vielleicht nicht genau durchgelesen, nach Optik gekauft. Und dann verhalten sich Hunde wie ein Hund. Und dann kommt es halt häufig mal, dass Erwartungen enttäuscht werden.
Ist das jetzt häufiger geworden in der Corona-Zeit?
Nicht wirklich. Also häufiger würde ich sagen nicht. Was ich in der Corona-Zeit bemerke, die Hunde, die jetzt zu mir ins Einzeltraining kommen, sind viel jünger. Also sonst habe ich immer mit Hunden zu tun, ab, ich sag mal, 2 Jahre aufwärts, erwachsene Hunde. Und durch die Corona-Zeit, also einmal im Corona-Lockdown, durften ja in Hessen die Hundeschulen als Kurse nicht mehr tätig sein, aber Einzeltraining durfte gemacht werden. Und zu der Zeit, wo ich noch Einzeltraining machen durfte, kamen dann die Welpenbesitzer und haben gesagt, lieber Einzelunterricht als gar keine Hundeschule. Mhm. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich einen Haufen Hunde, die so 10, 11, 12 Monate alt sind und ihre Schwierigkeiten auspacken. Also jünger geworden, ansonsten ist es, ich sag mal, ähnliche Geschichte, Erwartungen nicht so erfüllt.
Die kommen ja jetzt immerhin zu Ihnen, Herr Dorenkamp, und nicht landen nicht im Tierheim. Das heißt, Sie als Hundetrainer können dann schon auch ein bisschen helfen, dass diese enttäuschten Erwartungen dann doch nicht dazu führen, dass man den Hund abgibt, sondern dass Sie Mensch und Hund zusammenführen?
Ja, das genau ist quasi mein Job und das in zweifacher Hinsicht. Einerseits kann man natürlich das Verhalten des Hundes verändern und gerade wenn man so mit falschen Erwartungen kauft und denkt, jo, der Hund, ne, ich habe ihn gerettet oder geholt und der freut sich jetzt, dass er bei mir ist und dann feststellt, Hunde haben halt Verhaltensweisen, die nicht immer so ins Leben passen. Die kann man einerseits ein Stück weg verändern, andererseits aber auch, und das ist vielleicht sogar etwas mehr, gerade den Menschen, die unbedarft so einen Hund gekauft haben, sagen, ja, akzeptiere auch Hundeverhalten. Du hast einen Hund gekauft und der macht halt gewisse Dinge, der macht halt Dreck, der wälzt sich gerne mal. Und diese Kombi aus einerseits das Verhalten des Hundes etwas zu verändern, dass der sich, und das können Hunde seit Jahrtausenden sich anpassen an Gegebenheiten, wenn sie von den Menschen die Gelegenheit kriegen, dass sie sich anpassen können. Also die Hunde können sich anpassen und die Menschen akzeptieren Hundeverhalten und dann kriegt man so einen ganz guten Konsens.
Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ich habe ja, was weiß ich, Corona-Homeoffice, alles gut, ich bin da. Und dann gibt es ja aber auch irgendwelche Leute, die fremde Hunde ausführen. Dann gibt es mittlerweile Hutas, also äquivalent zu Kitas, Hundetagesstätten. Und dann habe ich jetzt aber einen Hund, der das alles nicht so mitmacht. Was machen Sie denn dann?
Ja, das ist in der Tat, wird dann schon ein bisschen schwierig. Das heißt, dann muss man gucken, wie man das noch anders da organisieren kann. Also es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, verschiedene Möglichkeiten, in die Hundetagesstätte zu bringen. Wenn da der Hund sich nicht wohlfühlt, weil es einfach zu viele Hunde sind, muss man gucken, ob eine Einzelperson vielleicht mit dem Hund spazieren gehen kann. Auch das ist mittlerweile in die Beratung im Hundetraining, hat das mit Einzug genommen, dass man auch guckt, was gibt es für Möglichkeiten und für Lösungen, dass der Hund nicht zu lange allein ist und trotzdem, dass wir beschäftigt oder ausgeführt wird, für den Hund okay ist soweit.
Das heißt, Sie, Herr Duankam, können dann helfen, dass Erwartungen korrigiert werden oder Mensch und Hund einfach wieder besser zueinander finden und das Tier nicht unbedingt abgegeben werden muss. Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, wir haben ja gehört, also wenn man auf die Suche geht nach einem Hund, dann ist es sicher nicht der beste Weg, in eBay mit 3 Klicks irgendwo einen Hund zu bestellen, in Anführungsstrichen, oder zu kaufen. Wie kann ich denn auch, zumindest wenn ich mir ein paar Probleme sparen will, trotzdem einen Hund aus einer seriösen Quelle herbekommen? Haben Sie da ein kleines Rezept?
Ja, wie es in den Beiträgen vorher schon war, also eBay ist schon schwierig, sich vor allen Dingen einen persönlichen Eindruck verschaffen. Parkplatz geht natürlich gar nicht. Aber auch da werden ja die, ich sag mal, Tricks immer ein bisschen umfangreicher, dass man wirklich in Häuser eingeholt wird und denkt, da wohnt der Hund. Also ja, einerseits auch ein bisschen Bauchgefühl und ich würde vielleicht mehrfach hinfahren. Und das schließt ja dann vielleicht bei Hundehändlern oder wie auch immer das schon aus, wenn man sagt, ich will da 1-2 Mal vorher schon mit den Hund angucken, bevor ich ihn dann letztendlich mitnehme. Häufig wird da ja auch so ein bisschen Druck gemacht, also Sie müssen ihn jetzt mitnehmen, weil ich habe noch andere Interessenten. Und das von beide Seiten muss irgendwie echtes Interesse erkennbar sein.
Sonst ist da gerne mal was faul und die Welpen sind halt immer süß. Das passiert dann natürlich schnell, dass man mit den Emotionen auch gekascht wird.
Ja, das ist also ganz selten, auch wenn jemand in ein Tierheim geht und sagt, wir wollen nur mal gucken. Das ist schon schwer, dem zu widerstehen. Da haben die Hunde das auch schon drauf, uns emotional um den Finger zu wickeln.
Und schon ist es passiert. Ja. Rainer Duankamp, Hundetrainer aus Florstadt und Dozent in der Hundetrainerausbildung bei Canis. Ganz herzlichen Dank. Also wir haben gehört, man kann doch noch die Erwartungen passend machen. Nicht jeder Hund muss sofort wieder abgegeben werden. Und das war der Tag für heute. Wir haben uns angeschaut, zu was es führt, dass immer mehr Menschen auf den Hund kommen. Nicht nur, dass horrende Preise für Welpen aufgerufen werden, der illegale Welpenhandel boomt, auch der Tierschutz ist gefordert. Aber man muss nicht auf einen Hund verzichten, nur sollte die Suche nach einem passenden Tier mit Bedacht gestartet werden. Auf jeden Fall nicht im Internet enden. Nachhören können Sie uns wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein. Er redet sich ein, der Klapperstorch zu sein. Sie glauben gar nicht, wie der an der Leine zieht, wenn er ein paar besonders hübsche Beine sieht. Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein. Und ich lade sie dann zum Kaffee ein. Und wenn sie um den Hals mir fällt und sagt, mein süßer Hans, dann wedelt er vor Freude mit dem Schwanz.